Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Staffel Einschnitte, Sprechen und Schweigen über Gewalterfahrungen und Antisemitismus. Sie hören den Podcast Jüdische Geschichte kompakt. Wie immer eine Gemeinschaftsproduktion des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Miriam Rürup und ich bin Direktorin des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums. In dieser dritten Folge nun spreche ich mit Dr. Aurelia Kaliski über das Schreiben über Gewalterfahrung unmittelbar nach der Shoah. Wir fragen uns in dieser Folge, welchen Hindernissen jüdische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen begegnet sind, die als Überlebende zu unmittelbar zurückliegenden Verfolgungserfahrungen im Nationalsozialismus gearbeitet haben. Und das auch unmittelbar nach dieser Erfahrung, also gleich in den Nachkriegsjahren und teilweise schon in der Kriegszeit. Vor allem aber sprechen wir darüber, welche besonderen Zugänge diese Wissenschaftler entwickelt haben, um über die gewaltvollen und traumatischen Erfahrungen zu forschen und eben auch zu schreiben. Und wie gewisse Vorlagen des Erzählmusters, könnte man sagen, schon in der osteuropäischen Schreibtradition der Vorkriegszeit sogar zu finden sind. Über all diese Themen spreche ich also mit Aurelia Kaliski. Frau Kaliski ist Wissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin am Centre Marc Bloch in Berlin. Sie hat 2013 mit einer Promotion an der Université de Paris, an der Sorbonne, also promoviert mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit über Zeitzeugenschaft und Zeugnisablegen. Und seither war sie in verschiedensten Forschungsgruppen zu genau diesem Themenfeld aktiv, auch in vergleichender Perspektive über Zeugenschaft von Gewalterfahrung. Auch darüber werden wir sprechen. Zuletzt war sie insbesondere tätig als Principal Investigator in einem deutsch-französischen kofinanzierten Forschungsprojekt mit dem Obertitel Frühe Schreibweisen der Shoah, Wissens- und Textpraktiken von jüdischen Überlebenden in Europa von 1942 bis 1965 und war dort dann in diesem Forschungsprojekt am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung angedockt und hat das zusammen in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow in Leipzig und der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris geleitet. Im vergangenen Sommer nun war Aurelia Kaliski zu Gast bei uns als Hilde Robinson Fellow am Moses-Mendelssohn-Zentrum. Die Hilde Robinson Guest Fellowships vergeben wir seit 2022, seit dem 30-jährigen Gründungsjubiläum des Zentrums. Und es erinnert mit seinem Namen an Hildegard Robinson, die von 1907 bis 1996 gelebt hat und als Juristin und Anwältin in Wiedergutmachungsverfahren mitgewirkt und gewirkt hat. Die Nachlassbibliothek von ihr und ihrem Mann befindet sich in unseren Räumen und aus diesem Grund haben wir diese Fellowship nach ihr benannt und freuen uns also seit 3 Jahren regelmäßig über Gäste wie Aurelia Kaliski. Liebe Aurelia, ich freue mich sehr, dass du eingewilligt hast, heute mit uns die nächste Podcast-Folge aufzunehmen, in der es gehen soll, nicht um Sprechen, sondern über Schreiben aus traumatischen Erfahrungen heraus und wie die traumatischen Erfahrungen vielleicht auch die Schreibweisen verändern. Du arbeitest an einem Projekt, was hervorgegangen ist aus einem deutsch-französisch finanzierten Forschungsprojekt, dessen Titel ist, den gebe ich einfach mal hier in die Folge rein, Frühe Schreibweisen der Shoah, Wissens- und Textpraktiken von jüdischen Überlebenden in Europa von 1942 bis 1965, mit dem du mit anderen zusammen am Simon-Dubnow-Institut in Leipzig gearbeitet hast und an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Und aus diesem gesamten Projekt heraus ist sozusagen dein aktuelles Vorhaben entstanden oder eines deiner aktuellen Vorhaben, wo du an einer Monographie sitzt über Survivors, Scholars oder Historians sogar. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was du in dieser Monographie machen möchtest, bevor wir dann in die Detailfragen eintreten.
Ja, vielen Dank, liebe Miriam, auch, dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Also zu meinem Projekt. Es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, dass dieses erste Projekt ins Leben gerufen wurde über diese Schreibweisen nach der Shoah, Wissenspraktiken und Schreibweisen. Und also dieses Projekt hatte ich entwickelt, weil ich als Literaturwissenschaftlerin so angefangen habe, schon vor 20 Jahren eher an testimoniale Literatur zu arbeiten, also eher so literarische Schreibweisen, unter anderem Primo Levi, Jean Améry, aber auch Imre Kertész. Und schon damals hatte mich fasziniert, wie Schriftsteller aus ihrer subjektiven Position als Zeugen versuchen, Wissen zu vermitteln über ihre Erfahrung, die auch einen objektivierenden Gestus beinhaltet. Und so ist dann nach und nach das Projekt gewachsen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen, die eher in Geschichtswissenschaft arbeiteten, dass wir uns interessierten für Überlebende des Holocaust, die dann als Laienhistoriker, aber auch Laienwissenschaftler angefangen haben, unmittelbar nach den Ereignissen, aber manchmal sogar während des Genozids, diese eigene Erfahrung, aber auch die Erfahrung der anderen Juden, mit denen sie in Ghettos oder im Lager verhaftet waren, zu erarbeiten. Also als Wissen, als objektivierende Schreibweise diese Erfahrung nachzuforschen.
Was meinst du, wenn du sagst Laien? Als Laienhistoriker, also die haben vorher nicht als Historiker gearbeitet.
Genau. Die meisten von ihnen waren, also die mich interessieren in meinem Projekt, sind Autoren wie H.G. Adler, der in Prag als Musikologe und Philologe studiert hatte, oder Noé Gruss, der auch eine ganz andere Ausbildung hatte, oder Michael Borowicz oder Josef Wulff. Also vor dem Krieg hatten sie alle eine Laufbahn, die eher in Richtung Philologie ging oder Literaturwissenschaft oder Journalismus, wie Rachel Auerbach auch oder Leon Poljakow, der auch als Autodidakt Jura studierte erstmal, aber dann nach dem Krieg auch ganz eigene Wissenspraktiken entwickelte, die eigentlich nichts mit seinem Studium zu tun hatten. Also deshalb sind es für mich Laienhistoriker oder Laienwissenschaftler, die aus ihrer Erfahrung heraus sozusagen diese historische Notwendigkeit empfunden haben, Wissenspraktiken zu entwickeln, um die eigene Erfahrung und das historische Ereignis zu erforschen.
Möchtest du vielleicht ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an ein oder zwei Beispielen von deinen Personen das vielleicht noch ein bisschen tiefergehend darstellen?
Also vielleicht kann ich zwei Beispiele nennen, die auch ein bisschen besser mein Projekt erklären können. Am Anfang als Literaturwissenschaftlerin habe ich mich vorwiegend für Schriftsteller interessiert, die selbst Shoah-Überlebende waren, die eher im westeuropäischen Raum bekannt waren und die auch diesen Paradigmen entsprachen, die eher in der westeuropäischen Forschung gängig waren, damals schon in den, sagen wir mal, 80er, 90er Jahren, als diese ganze Forschung über den Holocaust und die Holocaust-Literatur sich entwickelte, waren diese Paradigmen eher eine retrospektive Darstellung nach der Erfahrung von der Deportation.
Also wenn du sagst, sie war eine retrospektive Erfahrung, meinst du, dass sie quasi nicht schon in der Verfolgungssituation selbst begonnen haben, quasi wie Ringelblum schon sich als Historiker zu betätigen oder als Dokumentare des Verbrechens, sondern dass sie das eher erst hinterher mit also, Abstand gemacht haben?
Doch, H.G. Adler hat es tatsächlich gemacht, auch schon in Theresienstadt hat er Dokumente gesammelt. Was ich damit meine, ist eher so dieses Paradigma der retrospektiven Darstellung von Memoiren oder Zeugenschaft, die dann nicht unmittelbar während des Ereignisses geschrieben wird. Und das ist erst im Nachhinein, also nachdem ich schon einige Jahre an diesem Thema geforscht hatte, dass ich dieses riesige Kontinent entdeckte von Zeugnisliteratur, die während der Ereignisse geschrieben worden ist. Und sei es jetzt Gedichte aus den Ghettos, sei es Tagebücher. Man kannte immer so einzelne, aber der Ausmaß dieser Projekte, die dann auch schon während der Shoah entstanden sind, ne, diese Archivprojekte, die dann so schön von Laura Jokusch dann nochmal nachgezeichnet worden sind, die hatte ich eigentlich noch nicht so richtig präsent. Und das ist, als ich das entdeckte, dass ich mit einer Kollegin Judith Lindenberg beschloss, zu versuchen, diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Das heißt, die sehr westlich geprägte Perspektive der Shoah-Literatur, die danach geschrieben wird, wo man eher so Texte findet, wo der Zeuge das davor, das während des Ereignisses und das danach, das Überleben schildert. Also diese Art von Texten, dass man sie zusammenbringt mit Texten, die eigentlich schon während des Ereignisses geschrieben worden sind. Und das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Traditionen und Perspektiven, die auch damit zu tun haben, dass im osteuropäischen Judentum dann diese lange Tradition der Schriften, der Verfolgungen, auch der Pogrome und des Antisemitismus auch im Zarenreich, dass diese ganze Tradition, die auch schon zwischen den Kriegen so stark gewesen ist, mit der Gründung des IWOs.
Kannst du kurz sagen, was das IWO ist? Das kennen wahrscheinlich nicht alle.
Ja, das Jiddische Wissenschaftsinstitut wurde erstmal gegründet von Elias Schirikover, Max Weinreich und Nochum Stiff in Berlin in 1925. Und es sollte ein Institut werden, um die Geschichte, aber auch die Kultur des osteuropäischen Judentums festzuhalten, weil auch im Zuge der Modernisierung diese ganzen Traditionen und Lebensweisen der osteuropäischen Juden drohten zu verschwinden. Und man wollte auch die Folklore, die ganze Tradition, aber auch die Erfahrung von den Verfolgungen dokumentieren. Und das, was sehr interessant ist mit dem IWO, ist, und das hat Laura Jokusch, aber auch Cecil Kuznitz, haben das in ihren Büchern sehr schön gezeigt, dass es sich um eine interdisziplinäre Herangehensweise handelt, der Erfahrung. Also das heißt, zum Beispiel, um die Gründer nochmal zu nennen, Max Weinreich war Philologe, Elias Tscherikova war Historiker und Stiff war Linguist. Und das ist sehr interessant zu sehen, dass gerade diese Ansätze, die von Anfang an auch zeigen, dass man diese unterschiedlichen Aspekte des Wissens und der Erfahrung zusammenbringen soll, um überhaupt diese reiche Tradition des osteuropäischen Judentums zu dokumentieren, die ist sehr, sehr wesentlich in den Arbeiten des IWOs gewesen. Und also erst wurde er dann, also dieses Institut wurde 1925 in Berlin gegründet, aber dann war der Hauptsitz in Vilnius. Und in der Zwischenkriegszeit war die Arbeit dort.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, gehst du auch ein bisschen davon aus, dass es sozusagen eine Erzähltradition gibt, auf die sich die Scholars, mit denen du oder Literaturwissenschaftler auch, also Historiker und Literaturwissenschaftler, mit denen du dich befasst, dass die sich ein bisschen auch auf so eine historische Tradition des Erzählens oder Schreibens oder Dokumentierens aus der JIWO-Zeit berufen. Ne?
Absolut. Also das gilt vor allem für die Autoren meines Korpuses, die selbst oft polnische Juden gewesen sind und die sich sehr, sehr stark in diese Tradition verankern. Also wirklich diese Tradition der Zwischenkriegszeit in Osteuropa. Aber das Interessante ist, dass diese Survival Scholars dann auch in Westeuropa sich auch finden. Und das ist, weil aus der Katastrophe hinaus sozusagen, also diese Notwendigkeit, die Katastrophe zu dokumentieren und versuchen zu verstehen und wissenschaftlich zu erforschen, ist dann nicht nur in diesen Teilen von Europa sehr wichtig gewesen, sondern auch in Westeuropa. Und wie diese zwei Traditionen, ganz unterschiedliche Traditionen und auch wissenschaftliche Traditionen zusammen sich verweben und sich zusammen entwickeln, das interessiert mich im Projekt. Also Survival Scholars, die habe ich so genannt, weil Boaz Cohen hat 2013 ein sehr wichtiges Buch geschrieben über die Historiografie, also die Entwicklung der Historiografie des Holocaust in Israel. Und da hat er gezeigt, wie in Yad Vashem dieser Konflikt eine große Rolle gespielt hat zwischen den sogenannten professionellen Historiker, also das heißt die wirklich eine Ausbildung als Historiker schon noch vor dem Krieg hatten und die nur in Anführungsstrichen Überlebende waren, aber die nach dem Krieg und während des Krieges, also während des Genozids, aus dieser Notwendigkeit heraus sozusagen Historiker und Wissenschaftler geworden sind. Mhm. Und das ist also ein sehr, sehr wichtiger Konflikt gewesen, wo eigentlich die Überlebende, ne, also die Survivor Historians, wie er sie nennt, marginalisiert worden sind.
Also auch innerjüdisch tatsächlich.
Innerjüdisch in Israel. Also weil das wirklich auch diese zwei Stränge der Geschichtsschreibung damals sich gebildet haben. Einerseits eine Geschichtsschreibung, die versucht, den Holocaust nochmal wirklich in der jüdischen Geschichte einzubetten und auch in ein Narrativ, von dem Amos Goldberg versucht zu zeigen, dass es ein Narrativ ist, wo der Holocaust eher als eine Krise dargestellt wird, die es zu überwinden gilt, und ein Narrativ, das dann zur Gründung Israel führt und zu einer Überwindung der Krise in Form eines nationalen Projekts. Und ich würde sagen, dass die Survivor Historians, wie Boaz Cohen sie also nochmal darstellt, ein Wissen nochmal vertreten, das vielleicht viel beunruhigender ist. Mhm. Also das sich jetzt nicht so in ein Narrativ einbetten lässt von einer überwundenen Krise, sondern das nochmal zeigt, wie der Holocaust als Erfahrung, als historische Erfahrung, sämtliche Wissensbereiche in Frage stellt und das sowohl auf moralischer, politischer Ebene, aber auch das Wissen selbst. Wie schreibt man Geschichte danach? Was ist der Status der Zeugenschaft auch in der Geschichtsschreibung? Was ist der Platz der Subjektivität, wenn man objektivieren möchte? Mhm. Und dieser Konflikt ist also wirklich grundlegend, glaube ich, für die Entwicklung eines Geschichtsdenkens in Israel.
Und aber ordnest du das dann auch ein? Es gab ja auch in Deutschland und in der Diskussion der deutschen Zeitgeschichte zum NS, ne, ganz berühmt die Borchardt-Friedländer-Debatte, eine ähnliche Konfliktlinie. Würdest du auch sagen, dass das ist ein ähnlich gelagerter Konflikt zwischen einem objektiven Geschichtsverständnis und einem, was durchaus auch aus einer individuellen Subjektposition heraus entsteht?
Ja, ich würde sagen, man kann eine Parallele ziehen, aber es ist schon ein bisschen, also nee, es gibt schon große Unterschiede, nämlich dass in Israel, glaube ich, ging es überhaupt nicht für die Survivor Historians um eine eher individuelle, Machtposition, sondern schon von vornherein um etwas Kollektives. Und für sie war es ja auch sehr, sehr wichtig als jüdische Überlebende und auch aus dieser Tradition heraus, weil viele kamen von dieser Tradition des osteuropäischen Judentums, gerade auch dieses kollektive Schreiben, dieses kollektive im Geschichtsschreiben und im Geschichtsdenken auch als Kollektiv. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass sie sich nicht auch in so einem Narrativ situierten, dass auch ein Narrativ eines Kollektivs ist. Also es ging für die auch natürlich darum, eine Geschichte zu schreiben, die dann logischerweise dazu führt, dass man sich als nationales Kollektiv dann auch behauptet und dass man dann auch über die Krise und über den Genozid hinaus als Kollektiv überlebt. Aber ich glaube, dass, also um jetzt nochmal auf die Debatte in Deutschland zurückzukommen, was ich sehr interessant finde, ist, also eine der Autoren, über die ich arbeite, Josef Wulff, der hat auch mit Martin Broschat eine Debatte geführt, noch lange vor Schaul Friedländer. Und das sind, also das war Mitte der 60er Jahre. Josef Wulff wurde nämlich, und das hat Nicolas Berg wunderbar gezeigt in seinem Buch über den Holocaust und die westdeutschen Historiker. Und dann hat es auch Klaus Kempter nochmal nachgezeichnet in seiner Biografie von Josef Wulff. Josef Wulff wurde marginalisiert, auch als osteuropäischer jüdischer Überlebender in Westdeutschland und hat dann immer wieder versucht, einen Platz zu finden in der deutschen Geschichtswissenschaft, einen Platz, der ihm nie gestattet worden ist. Gerade weil ihm vorgeworfen wurde, dass er viel zu subjektiv als Überlebende nicht objektiv sein konnte. Und dieser Austausch zwischen ihm und Martin Broschat nimmt eigentlich vorweg fast eins zu eins die Debatte, die dann später zwischen Schaul Friedländer und Martin Broschat nochmal stattfinden sollte. Und das ist wirklich sehr interessant, weil da kann man sich ja gegenseitig vorwerfen, da wo man als Opfer notwendigerweise in eine Subjektposition, eine Positionierung, eine Positionalität viel eher verfangen ist als ehemaliges Opfer, ist man doch genauso in eine Positionalität verfangen als ehemaliger Täter oder als Mitglied des Täterkollektivs. Und genau das hat Broschat anscheinend überhaupt nicht annehmen können und so wenig sogar, dass er diese ganze Debatte nochmal wiederholte mit Schaul Friedländer.
Ja, also ich lache eher verzweifelt, weil man tatsächlich gerade in der Rückschau sich diese Debatte anschaut und überhaupt nicht versteht, wie jemand in diese Position sich wohlfühlen kann und mit einem Selbstbewusstsein auftritt aus eigentlich einer Tätervergangenheit oder einer, wie soll man sagen, aus der Generation der Täterschaft, sich da ausnimmt aus einer eigenen Subjektposition.
Absolut. Ja. Warum ich dann von Survivor Scholars spreche und nicht von Survivor Historians, hat dann noch einen anderen Grund. Wie ich anfangs sagte, bin ich ja Literaturwissenschaftlerin und was mich von Anfang an interessierte, war auch, wie zum Beispiel Schriftsteller plötzlich dann einen, sagen wir mal, objektivierenden oder ja doch einen objektivierenden Gestus annehmen können und sich aneignen können, wie zum Beispiel Primo Levi. Also ich finde, das ist sehr frappierend in Primo Levis Schriften. Das wird immer als literarisches Zeugnis kommentiert, aber ich finde, es ist sehr frappierend, wie er ständig in vielen seiner Texte versucht zu verallgemeinern, in einer essayartigen Schreibweise versucht er die eigene Erfahrung auf ein Kollektiv zu verallgemeinern, aber auch das Wesen der Gewalt zu verstehen, wie das Lager funktionierte. Und das ist alles, was ich als objektivierenden Gestus doch beschreiben würde. Und als ich mir das dann näher angeschaut habe als Literaturwissenschaftlerin, habe ich angefangen, mich dann für Autoren zu interessieren wie H.G. Adler, die sozusagen zwei Stränge ihres Werkes entwickelt haben. Und zum einen als Dichter und als Romanautor hat er Texte geschrieben, die wirklich in Richtung Fiktionalisierung und extremste Subjektivierung der eigenen Erfahrung gehen. Aber zum anderen hat er eine Riesenmonographie geschrieben zu Theresienstadt, wo er interdisziplinär sich die sogenannte, also das, was er als Zwangsgemeinschaft bezeichnet, anschaut und nämlich aus unterschiedlichen Standpunkten und disziplinären Blicken zum einen die Psychologie, also Psychosoziologie des Lagers, dann die soziologische Sichtweise und dann die geschichtswissenschaftliche. Und deshalb zum Beispiel im Falle von Adler, aber auch viele andere Autoren, für die ich mich interessiere, scheint es mir nicht ganz richtig, nur von Survivor Historian zu sprechen, weil das sind eigentlich wirklich Survivor Scholars, die nicht als Historiker geschult worden sind, aber die gerade darin eine große Stärke finden, weil sie in der Lage sind, sich nochmal das Ereignis und die eigene Erfahrung und die kollektive Erfahrung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen und ganz unterschiedliche Wissensformen nochmal anhand ihrer eigenen Erfahrung zu entwickeln.
Ich habe mal noch eine Frage nochmal zurück zu, was wir vorhin einmal kurz hatten, als kleiner Mini-Exkurs. Du hast über das JIWO gesprochen und über sozusagen die Vorkriegstradition auch des Erzählens oder Sammelns von Gewalterfahrungen. Ist das auch eine religiös geprägte Erzählweise? Und falls ja, findet die sich auch wieder in der Art, wie das dann verschriftlicht wird, was diese Scholars, von denen, mit denen du arbeitest, schreiben?
Also die Scholars, mit denen ich arbeite, da würde ich sagen, nicht so sehr. Also es ist nicht sehr religiös geprägt, aber natürlich durchdringt das immer, vor allem in der Tradition des osteuropäischen Judentums, durchdringt das immer die Schreibweisen. Zum Beispiel in Form der sogenannten Isker-Bücher, ne, wo man ja eigentlich diese Tradition bis hin zu den mittelalterlichen Memoir-Büchern verfolgen kann. Und da geht es natürlich darum, und das ist diese Multidimensionalität sowohl der Zeugenschaft als auch der Geschichtsschreibung als solche, dass man immer unterschiedliche Dimensionen im Schreiben anspricht und zusammen verwebt. Und das wäre dann das Gedenken an die Opfer, an die Verschwundenen, das natürlich dann auch religiös geprägt ist.
Ja, genau, ne? Die Jisker-Bücher, also, nur zur Erklärung kurz, heißen ja die Gedenkbücher oder Erinnerungsbücher.
Genau, Erinnerungsbücher. Also das ist dann so die Erinnerung an die Ermordeten, an die Verschwundenen. Das ist dann eine Form der Trauer, aber es ist auch ein Festhalten der Erinnerung, die ganz unterschiedlicher Natur sein kann, nämlich auch positivistisch geprägt, einfach in Form von Beweisen, Belegen, Berichten. Diese unterschiedlichen Formen, die sowohl säkulär als auch religiös sind, die werden zusammen verwoben und sind, würde ich sagen, unzertrennlich in diesen hybriden Schreibweisen, die mich interessieren.
Ist das so eine Art Ersatzwissenschaft, weil sie vielleicht in ihren Familien, sofern sie noch Familienüberlebende hatten, nicht gesprochen haben? Weißt du das aus den Quellen heraus?
Also bei denen.
Oder nicht Ersatzwissenschaft, sondern Ersatzerzählung, ne? Dass man über das Trauma als Wissenschaftler in der Lage ist zu sprechen oder zu schreiben.
Ja.
Aber absolut. Als Mensch in der Familie nicht.
Ja. Also das, was in der Familie erzählt worden ist, das ist an den Beispielen, die ich jetzt in diesem Buch untersuche, ist das nicht so wirklich bekannt oder überliefert, bis vielleicht auf den Fall von Nachman Blumenthal. Da wissen wir, dass Blumenthal sehr, sehr wenig, auch in seinen wissenschaftlichen Schriften hat er sich sehr wenig und diskret über die eigene Familiengeschichte geäußert. Aber das Erste, was er nach dem Krieg gemacht hat, war auf der Suche nach nach den Umständen der Ermordung seiner Frau und seines ersten Kindes nochmal sich zu begeben. Und er hat das dann wissenschaftlich erforscht, aber auch als auf juristischer Ebene, ne, hat er die Beweise und die Zeugnisse gesucht, hat sich aber in der eigenen Familie dann nicht dazu geäußert. Also das wissen wir zum Beispiel von seinem Sohn. Und tatsächlich ist es dann so eine Art Substitut, ne? Und jemand wie Hans Keilsson auch über den Tod der eigenen Eltern, diese sehr große Studie, die er über die sequentielle Traumatisierung von Kriegsweisen geschrieben hat, da ist auch diese Dimension präsent, sehr diskret, ganz am Anfang des Buches als Widmung, ne? Als Kaddisch für meine Eltern. Ne? Ja. Und tatsächlich sind das dann immer Zeichen, die mich sehr interessieren. Auch als Literaturwissenschaftlerin versuche ich, dem nachzugehen, wo sich diese Subjektivität der Position des Zeugen in das wissenschaftliche Schreiben wiederfindet. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr spannend, dem nachzugehen.
Du hast ja dieses Thema, also wenn man es jetzt noch mal verallgemeinern würde, hast du dich inzwischen ja auch thematisch in deinen Forschungen fast schon wieder auf eine noch breitere Ebene begeben. Ne? Wir kommen jetzt, also ich würde jetzt mal einen anderen Fragenkomplex vielleicht aufmachen, weil du schreibst auch in deinen Exposés oder Überlegungen zu deinem Vorgehen, dass du Comparative Aftermath Studies machst. Du sagst ja auch, dass du deine Forschung einbettest in so ein größeres Konzept von vergleichenden Studien des Aftermath, also nach der Katastrophe. Was hat man sich darunter vorzustellen? Was ist sozusagen das Projekt, was daraus aus diesen bisherigen Forschungen für dich jetzt als neues Projekt dann entsteht?
Also ganz neu ist das Projekt nicht, weil ich schon ein bisschen darüber geschrieben habe, schon lange eigentlich, weil ich schon Anfang der 2000er habe ich angefangen, über den Genozid an den Tutsi in Ruanda zu schreiben. Und tatsächlich habe ich auch von vornherein in Frankreich so angefangen, dass ich immer diese Perspektive der vergleichenden Genozidforschung hatte. Und das hieß, also sowohl über den armenischen Genozid zu arbeiten, als auch über den Holocaust, aber auch Genozid in Kambodscha oder Genozid gegen die muslimischen Bosnien. Und also diese ganz, ganz unterschiedlichen Ereignisse kann man tatsächlich vergleichen, und es ist sehr, sehr produktiv und wichtig, sie in Verbindung zu bringen, weil es Gemeinsamkeiten im Wesen dieser Gewalt und in den Formen dieser Gewalt gibt und die man dann anhand des gemeinsamen Lesens der Zeugnisse, die daraus hervorgegangen sind, kann man das sehr gut sehen. Und diese Comparative Aftermath Studies entwickle ich jetzt anhand des Beispiels des Holocaust und des Genozid gegen die Tutsi in Ruanda, weil in beiden Fällen, auch wenn diese zwei Ereignisse so unterschiedlich sind, in ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten entstanden und auch sehr unterschiedliche Formen angenommen haben, kann man jedes Mal beobachten, wie die Überlebenden versuchen, eigene Wissensformen zu entwickeln, eigene Gedächtnisformen, die erstmal ganz abseits von jeglicher staatlichen Initiative sich entwickeln. Und das interessiert mich insbesondere auch anhand von forensischen Initiativen, also wie die Überlebende, das ist sowohl in Osteuropa, in den osteuropäischen Gebieten passiert, unmittelbar nach dem Holocaust, und auch in 1994, 95 nach dem Genozid in Ruanda, dass die Überlebenden versuchen, ihre Angehörigen also wiederzufinden, die Überreste zu finden. Das Land war übersät von menschlichen Überresten, ne? Und es war besonders wichtig, um überhaupt einen Trauerprozess einzuleiten, dass man die Körper wiederfindet. Das wäre dann eine erste Form, aber auch in juridischer Perspektive versuchen, Belege zu sammeln, Beweise, die Zeugnisse auch zu sammeln über die Art und Weise, wie die Opfer umgekommen sind, im Hinblick auf juridische Verfahren, die man sich in beiden Fällen natürlich auch wünschte. Und dann auch sehr schnell kulturelle Formen des Gedenkens, sei es in Form von Liedern, von Theaterstücken, von Texten, also jetzt weniger im Fall von Ruanda, wo es hauptsächlich eine mündliche Kultur ist, aber auch sehr viele Theaterstücke tatsächlich, von denen wir heute wenig Spuren haben, aber wo wir versuchen wollen, jetzt in einem neuen Projekt, das bald anfangen wird, denen nachzugehen und nochmal die Leute zu befragen in Ruanda über diese Praktiken, die dann unmittelbar nach dem Genozid stattgefunden haben.
Sehr spannend. Da müssen wir dann eine weitere Podcast-Folge eines Tages dazu aufnehmen. Wir sind jetzt leider tatsächlich schon am Ende der Zeit. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich sehr darauf freut, wenn du das Buch abgeschlossen haben wirst, es zu lesen. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke bis hierher. Aber es kommt jetzt natürlich noch die klassische Abschlussfrage unseres Podcasts, nämlich: Welchen Ort würdest du empfehlen, um vielleicht nachzudenken über das, was man gehört hat in dieser Folge oder wo man mit seinen Kopfhörern und der Aufnahme hingehen könnte und diesen Podcast einmal anhören? Gibt es einen Ort?
Also ein Ort, der mir in letzter Zeit, der mich inspiriert hat, aber auch so ein bisschen zwangsbedingt wegen meines vielen Rumreisens bin ich sehr viel mit dem Nachtzug gefahren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich tatsächlich mehrmals auch Podcasts gehört im Zug zwischen Berlin und Wien im Nachtzug oder auch im Nachtzug nach Paris und jetzt vor kurzem nochmal nach Graz. Das ist ein sehr schöner Ort, finde ich, wenn man auf dieser kleinen Liege sitzt oder liegt und da Podcast hören kann. Das finde ich schön.
Na, dann haben wir es doch. Eine Empfehlung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast vielleicht noch einmal nachzuhören, wenn sie das nächste Mal im Nachtzug unterwegs sind. Liebe Aurelia, vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
Vielen Dank dir, liebe Miriam.
Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende der dritten Episode angelangt. Wir hoffen, dass wir Sie auch im nächsten Monat, am ersten Freitag im Februar, wieder begrüßen dürfen, wenn unsere Kollegin Martina Bitunjac mit der Schriftstellerin, Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaraz über Familienerzählungen und familiäre Gespräche über Gewalterfahrungen in Kroatien in den Austausch gehen wird. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir wünschen Ihnen von beiden Teams, sowohl in Hamburg wie auch aus Potsdam, ein gesundes und glückliches neues Jahr 2025. Wir hören uns.